Bevor es losgeht, ein kurzer Hinweis. Bei Podimo Premium gibt es bereits alle 6 Folgen Superhacker im Netz der Geheimdienste zu hören. Dafür einfach anmelden, Bezahldaten hinterlegen und für 4,99 Euro im Monat Zugriff auf alle exklusiven Podcasts und eine große Auswahl an Hörbüchern bekommen. Hier im kostenlosen Bereich erscheinen die Folgen Woche für Woche. Um diese nach und nach zu hören, ist keine Anmeldung und kein Abo mit damit verbundenen Kosten nötig. 23. Mai 1989. Ein Wald in Niedersachsen. Ein Auto hält in der Nähe einer Lichtung. Darin sitzt Karl Koch. Der 23-Jährige arbeitet als Fahrer für einen CDU-Kreisverband. Ist Karl allein im Auto? Auf jeden Fall wird er bald allein auf der Waldlichtung gefunden. Von einem Bauern, der zufällig vorbeigekommen ist. Karl Koch ist tot. Sein Auto steht noch da, wo er es verlassen hat.
Was kann passiert sein mit Karl, ja? Und hat er sich wirklich umgebracht oder ist er liquidiert worden?
Karl Koch ist auf grausame Art und Weise gestorben. Er ist verbrannt. Hat er sich selbst angezündet? Allein auf einer Waldlichtung? Oder wurde er von jemandem in Brand gesteckt? Karls Tod gibt bis heute Rätsel auf. Wer sollte einen jungen Mann, der nichts hat als einen Aushilfsjob bei einer konservativen Partei, töten wollen? Doch Karl Koch hat 2 Identitäten. Unter dem Namen Hackbart wagt er sich zu weit in hochsensible Computernetzwerke vor.
Natürlich ist ein Hacker jemand, der sich nicht stoppen lässt.
Das hier ist eine Spionagestory, in der Karl Koch mit weiteren jungen Hackern die Aufmerksamkeit mächtiger Geheimdienste auf sich zieht. Muss er mit dem Leben bezahlen, weil er als Hackbart zwischen die Fronten gerät?
Dann ging ja dieser ganze Tamtam um Verschwörungstheorien los.
Das hier ist auch eine Mystery-Story über einen Hacker, der irgendwann nicht mehr weiß, was Realität ist und was nur in seinem Kopf existiert.
Wir haben halt auch wahnsinnig viel gekifft.
Bei Karl bleibt es nicht beim Kiffen.
Als das immer weiter eskaliert ist, da habe ich irgendwann richtig Angst bekommen.
Neben Crime, Spionage, Drogenexzessen und Verschwörungen ist dies im Kern eine Geschichte übers Erwachsenwerden. In einer Zeit, in der das Internet gerade erst erfunden und noch grenzenlos war.
Also wir wussten schon, dass das allein das Hacken schon nicht straffrei ist, ja, wenn man erwischt wird.
Die Angeklagten sind der geheimdienstlichen Agententätigkeit schuldig, heißt es später für die Komplizen von Karl Koch. Doch da ist er bereits tot. Karls Geschichte wird uns in diesem Podcast erzählt von 2 Männern, die ihn kannten wie wenige andere. Gemeinsam wurden sie Superhacker, die bis heute immer wieder mit der Frage konfrontiert sind, warum musste Karl Koch sterben?
Warum habe ich 30 Jahre gebraucht, um mit der Verarbeitung zu beginnen? Weil ich es wahrscheinlich so lange vor mir hergeschoben habe und nicht mich mit beschäftigen wollte.
Ich bin Vreni Frost und das ist Superhacker im Netz der Geheimdienste. Folge 1: Grenzenlos bis in den Tod. Februar 1981. Brockdorf in Niedersachsen. Tausende Demonstranten protestieren gegen den Bau eines Atomkraftwerks. Die Polizei geht mit aller Gewalt gegen sie vor. Wasserwerfer, Schlagstöcke. Unter den Gegnern der Polizei? Ein schmaler junger Mann, der zart wirken könnte, wäre sein Blick nicht so wild und entschlossen. Karl Koch, der kurz vor seinem Tod für die CDU arbeiten wird, ist Jahre zuvor überzeugter Anarchist und Atomkraftgegner.
Karl war ganz klar im linken politischen Spektrum angesiedelt. Er erzählte auch, dass er in Brockdorf war, auf der Demo und am Zaun und das, was man halt so damals Antifa und Links gemacht hat.
Die Welt ist in klare Grenzen aufgeteilt. Ost gegen West. Auf der einen Seite der Westen, also vor allem die USA und Westeuropa. Auf der anderen Seite die sozialistische UdSSR, zu der vor allem Russland und die osteuropäischen Länder gehören. Und mittendrin Deutschland. Das Land ist von einer Mauer geteilt. Und wer in dieser Zeit links ist, der ist gegen den Staat. Die Angst, dass zwischen den verfeindeten Mächten jederzeit ein Krieg ausbrechen kann, ist groß. Und die hartgezogenen Grenzen bedrücken vor allem die jungen Leute im Land.
Karl Koch habe ich kennengelernt 1985 in der Kneipe, damals das Casa auf der Listermeile hier in Hannover. Und weil ein Freund von mir, der auch Arbeitskollege war, hat gesagt, komm mal mit, da gibt's so ein Hackertreffen. Und da sind interessante Leute. Und dann bin ich mal mitgegangen. Das war natürlich ein reiner Nerd. Stammtisch über Computer.
Das ist Markus Hess, genannt Urmel. Er ist damals in Karls Alter, gehört zu den jungen Leuten, die eine Welt ohne Grenzen entdeckt haben. Das Internet. Das zu dieser Zeit noch unerschlossenes Gebiet ist und anziehend wirkt auf diejenigen, denen die Welt mit all ihren politischen Konflikten zu eng und bedrohlich geworden ist.
Der große Teil waren Profis eigentlich und Karl war so ein bisschen die Ausnahme.
Karl ist ein neugieriger junger Mann, der aktiv wird, wenn er sich für eine Sache begeistert. Karl, der auf Demos den Konflikt mit der Polizei nicht scheut, bringt den Cyberspace und die reale Welt zusammen. Er hat den Hacker-Stammtisch gegründet, der sich regelmäßig in dem italienischen Restaurant in Hannover trifft. Auch Hans Hübner, genannt Pengo, ist ab und an dabei. Pengo ist früh fasziniert von dem 3 Jahre älteren Karl.
Er war sehr introvertiert. Und was ihn interessant gemacht hat, war eben seine Überzeugung. Also er war halt von dem, was er gesagt hat, überzeugt.
Pengo teilt Karls anarchistische Weltanschauungen. Urmel tickt ein wenig anders.
So, und ich war eher im konservativen politischen Spektrum. Das heißt, zwischen uns lagen politisch und weltanschauungsmäßig Welten.
Während Urmel bereits als Programmierer in einer IT-Firma arbeitet, ist Pengo jemand, der noch seinen Platz im Leben sucht. Dass Karl bereits gefestigte Meinungen und Haltungen hat, sich offen staatskritisch zeigt, fasziniert Pengo.
Er hat für sich in Anspruch genommen, Sachen zu wissen, die wir halt nicht wissen oder die nur er weiß.
Wenn er angefangen hat zu zählen, dann waren natürlich alle ganz Ohr. Er hat viel erzählt über das, was damals halt in der Welt der Hacker, in der deutschen, auf alle Fälle und der amerikanischen auch so die Standardanlaufadressen war im Slack, also Stanford und Fermilab und CERN und so, wo sie sich alle getroffen haben.
Stanford, Fermilab, CERN, das sind große Forschungs- und Wissenschaftsinstitute. Und sie hängen alle in separaten Netzwerken, die über Telefonleitungen miteinander verbunden sind. Das Internet in der heutigen Form gibt es noch nicht. Erst 1990 entsteht das World Wide Web. Mitte der 80er sind wir also in einer Zeit, in der Pionierarbeit geleistet wird. Nur wenige Menschen besitzen überhaupt einen Computer. Und der wird über ein Modem mit der Telefonleitung verbunden. Per Kabel über das Festnetz. Mit einer Software wird eine Telefonnummer gewählt. Genau wie Privathaushalte haben Computerserver zu dieser Zeit nämlich noch Telefonnummern. Computerbegeisterte Leute wie Karl, Pengo oder Urmel machen es sich zum Sport, diese Nummern herauszufinden und über die Computer in ihren Kinderzimmern oder Wohnungen auf die Server großer Institutionen zu gelangen. Und was machen sie, wenn sie es auf die Server geschafft haben? Sie schreiben sich Nachrichten hin und her und verschwinden wieder. Als würde man in ein Haus einsteigen, wo nicht abgeschlossen wurde, sich aufs Sofa setzen und nach einem kleinen Smalltalk wieder gehen.
Wir quatschen hier ein bisschen, wir quatschen da ein bisschen. Und toll, wir treffen uns hier auf einem CERN- oder Fermilab-Rechner, ja, oder auf einem Stanford-Rechner.
Hacker in dieser Zeit sind Abenteurer, die sich die neue digitale Welt erschließen wollen. Ohne Schaden anzurichten. Und wer es wieder geschafft hat, eine weitere Grenze zu überwinden, der chattet mit anderen, um aufgeregt zu beweisen, dass man es geschafft hat. Besonders Karl Koch ist jemand, der auf Hackertreffen gerne von seinen Abenteuern erzählt.
Er wusste ganz genau, wie er die Aufmerksamkeit der Leute auf sich zieht, ohne zu viel zu verraten. War bemerkenswert. Ich war da sehr fasziniert von ihm.
Grenzen überschreiten. Frei sein. Egal, ob bewusst oder unbewusst, diese Sehnsucht steckt tief in der Jugend der 80er Jahre. Auch in Hans Hübner, also Pengo, der in West-Berlin lebt. Im geteilten Deutschland liegt Berlin mitten im Gebiet der Sowjetzone, in der DDR. Der Berliner Westen gehört allerdings zur Bundesrepublik, weswegen der Teil der Stadt von einer Mauer umgeben ist. Eine Insel mitten in feindlichem Gebiet. Wer versucht, die Mauer zu überwinden, kommt in den Todesstreifen und wird erschossen. Wer die Stadt verlassen will, muss über eine Straße fahren, die mitten durch die DDR in die Bundesrepublik führt.
Also wenn man nach Westdeutschland wollte, dann musste man die Transitstrecke fahren. Da brauchte man zwar keinen Passierschein, aber man musste immer auf der Strecke bleiben. Man durfte auch nur die ausgewiesenen Parkplätze ansteuern und auf gar keinen Fall mit irgendwelchen DDR-Anwohnern reden und so. Also kannte ich alles.
Umgeben von einer Mauer leben, nicht mit anderen Menschen sprechen dürfen. Wie unendlich befreiend muss sich das anfühlen, was für uns heute Alltag ist. Digital überall hingehen können und mit jedem sprechen, den man virtuell trifft.
Das war das erste Mal, wo wir dann so die große weite Welt gerochen haben in den 80ern.
Auch wenn sie nur aus grünen Wörtern auf dem Monitor im eigenen Kinderzimmer besteht. Kaum hat Pengo seinen ersten Computer, kommt er von dieser Welt nicht mehr los.
Unser Einwahlraum, der war halt West-Berlin. Und West-Berlin hatte ja dann auch noch den charmanten Hacker-Vorteil, dass jedes Gespräch 23 Pfennig gekostet hat. Es gab also keinen Zeittakt. Also für uns West-Berliner hatten halt dieses endloses Gespräch-Privileg.
Markus Hess, Urmel, lebt nicht in West-Berlin. Ist nicht umgeben von einer Mauer. Er ist weniger daran interessiert, online mit anderen Menschen zu quatschen. Der technikbegeisterte ITler hat den Ehrgeiz, immer weiter in die digitale Welt vorzudringen. Auf Server in andere Länder, die tausende Kilometer weit weg sind von seiner Heimatstadt Hannover.
Einfach, weil ich es kann. Weil ich spannend fand. Technik auszuprobieren, Limits.
Markus will ganz genau verstehen, wie die Technik funktioniert, die ihn so weit bringt. Er ist ein Bastler. Schon als Kind.
Ich habe irgendwann angefangen, selbst Sachen zu bauen. Also man musste ja alles, Internet gab es nicht. Das heißt, man musste Bücher kaufen über Schaltkreise. Es gab so Zeitschriften und so. Also das Highlight war wirklich, da war ich noch keine 16, da habe ich so einen kleinen Funksender gebaut. So einen UKW-Funksender, den wir mit dem Radio dann, also natürlich alles illegal, weil man hatte auch Frequenzen gesendet, die im UKW-Band liegen. Und dann so ein kleines Taschenradio und dann geguckt, wie weit komme ich denn damit? Wie weit geht mein Sender?
Markus! Wenn ihr Sohn mit seinem Radio spielt, gehen bei Mutter Hess nicht selten die Haushaltsgeräte in die Knie.
Hab regelmäßig mal Sicherungen durchgefeuert, ja, weil ich irgendwelche Kaskadenschaltungen gebaut habe, damit ich da 10.000 Volt am Ende rauskriege. Und wenn man da ranfasst aus Versehen, ja, dann fliegt man erstens mal 5 Meter durch die Bude und zweitens geht die Sicherung raus.
Schon ein einfaches Radio reicht dem jungen Mann, um zum Hacker zu werden.
Und dann hat ja mein Vater irgendwann den Fehler gemacht, hat mir einen programmierbaren Taschenrechner geschenkt. Der war ja so handflächengroß. Größer waren die gar nicht.
Über den Taschenrechner lernt Markus die Grundlagen des Programmierens. Bald muss der erste Computer her.
Visionär war halt diese Verknüpfung von Rechnern. Das war damals noch, also zumindest bis 87, 88 vielleicht noch ein bisschen. Das war noch das Visionäre, nämlich ich kann mich jetzt auf der ganzen Welt zwischen den ganzen Rechnern bewegen. Ja, da begann das Thema IT für mich.
Und der Alltag von Mama Hess wird etwas stressfreier. Es fliegen keine Sicherungen mehr raus. Während Urmel Markus als Jugendlicher sein Radio tunt, ist Pengo Hans in West-Berlin immer auf der Suche nach Ärger.
Ich habe sehr viel Scheiße gebaut in der 7. Klasse.
Sein erstes Hackerglanzstück. Er schafft es, sich in die Schulcomputer einzuloggen und Stunden- und Raumverteilungspläne verschwinden zu lassen.
Ich habe irgendwann mal behauptet, dass ich den Stundenplan gelöscht habe. Aber ich weiß nicht, ob ich das jetzt nochmal behaupten möchte. Also es war jedenfalls mein erster Kontakt mit Modems. So viel steht fest.
Sicher ist auf jeden Fall, Hans wurde nicht bestraft. Er hat Glück. Seine Lehrer erkennen, dieser Junge ist eigentlich unterfordert.
Schüler von der Schule zu schmeißen ist ja nur das letzte Mittel. Und weil man mich für intelligent gehalten hat und nicht zu auffällig, hat man mich dann halt gleich in die 9. geschickt. Und so war das halt. Dann war ich plötzlich in der 9. Klasse.
Jeder, der mal eine Klasse übersprungen hat, weiß, es ist nicht leicht, sich als Jüngster in eine Gemeinschaft zu integrieren.
Ich habe es dann eigentlich eher mit den Außenseitern gehalten, weil sie aber auch selber in gewisser Hinsicht dann auch natürlich war.
Die Leute, mit denen er gern Zeit verbringt, findet Hans nicht an seiner Schule. Heute wäre er sicher Gamer geworden. Doch in den 80ern muss man zum Zocken noch das Haus verlassen.
Auf dem Weg von zu Hause zur Schule, ungefähr in der Mitte, gab es eine Videothek. Und in der Videothek stand ein Billardtisch und, weiß ich nicht, 6 TV-Spielautomaten. Und da bin ich sehr oft hängen geblieben. Habe ich sehr viel Zeit verbracht.
Genau wie Markus wird auch Hans früh zum Hacker. Nur ganz anders.
Irgendwann habe ich, also eine Zeit lang gab es dann den coolen Trick, gab es diese Piezo-Feuerzeuge. Und mit den Piezo-Feuerzeugen konnte man dann am Geldschlitz ein bisschen Funken machen und das hat dann den Kredit hochgebracht.
Piezo-Feuerzeuge sind elektrisch und erzeugen Funken. Hans hackt damit ganz analog. An den Geldschlitz halten, Funken sprühen lassen. Der Automat bekommt eine Art Kurzschluss, glaubt, es sei Geld eingeworfen worden und spendiert Freispiele.
Das Dumme dabei war aber, dass das schlecht kontrollierbar war. Und wenn dann da irgendwie 40 Credits auf deinem Schirm standen, dann war das eigentlich eher dann schlecht, weil ab und zu ja mal die Aufsicht vorbeikommt. Und die hat nicht so viel klingeln gehört, wie da jetzt Credits drauf sind sozusagen. Aber ich habe auch sehr, 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 sehr viel Geld ausgegeben für Spiele.
Nicht nur in der Schule zieht der Ärger auf sich. Zu Hause hat Hans bereits einen Computer.
Kurze Unterbrechung, bevor es gleich mit Superhacker weitergeht. Wusstest du, dass du bei Podimo noch ganz viele andere Podcasts kostenfrei hören kannst? Bei Podimo gibt es eine Menge exklusiver, spannender Dokumentationen. Zum Beispiel die Akte Tengelmann, ein Milliardär verschwindet. Im Dunkeln, der Fall Rebecca Reusch oder auch Otze, Stasi, Punk und Mord. Diese und viele andere exklusive Formate sind im kostenfreien Bereich der Podimo-App verfügbar.
Er ist ein Junge, der Dinge schnell erfasst und über Grenzen hinausdenkt. Also findet er bald heraus, wie er seinen Computer nutzen kann, um Kontakte zu finden. Hans chattet von seinem Westberliner Kinderzimmer aus mit der ganzen Welt. Den Namen, den er dabei benutzt, findet er in der Videothek.
Als ich in dieser Videothek da rumgehangen habe, da war eins der Spiele, was ich halt gespielt habe, oder das Spiel, was ich eigentlich am meisten gespielt habe, war Pengo.
Pengo ist ein kleiner roter Pinguin in einem Labyrinth aus Eisblöcken. Die Grenzen des Labyrinths werden von Bienen bewacht. Um dem Labyrinth zu entkommen, muss Pinguin Pengo Eisblöcke zerschlagen und die Bienen bekämpfen.
Da habe ich mich halt Pengo genannt. Alle hatten blöde Nicknames, also war mein Nickname immer auch blöd. So.
Ja, irgendwie blöd. Aber wie soll sich der Junge aus Westberlin, der umgeben von einer bewachten Mauer groß wird, nicht irgendwie mit einem Pinguin identifizieren, der Grenzen einreißt und Wachen bekämpft? Auch Markus wählt in Hannover für seine Online-Abenteuer einen Namen, der zu ihm passt.
Na, Urmel kam, der Nickname Urmel, der kam auch Mitte der 80er auf bei mir, weil ich habe so Phasen, wo dann mehr Bewegung wirklich was nicht schaden würde, um es mal so auszudrücken. Und das Urmel aus dem Eis war halt so eine gemütliche Figur und das Urmel passte zu mir und ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß gar nicht mehr, ob ich da selber drauf gekommen bin oder ob das irgendeiner mal irgendwann in den Raum geschmissen hat. Aber das passte auch zu meiner Körperstatur damals und eher so der gemütliche. Und aber nicht zu unterschätzende. Muss hier nicht in einem goldenen U-Boot durch die Welt fahren, um irgendjemanden zu retten. Man kann sich auch mal gemütlich durch die Welt bewegen.
Der gemütliche Urmel und der wilde Pengo. Zwei Menschen, die unterschiedlicher kaum sein könnten. Und die ihr größtes Abenteuer dann zusammen erleben. Verbunden durch ihren gemeinsamen Bekannten Karl Koch, der gern die Welt verändern würde. Vielleicht von einem goldenen U-Boot aus. Ein goldenes U-Boot. So groß wie 5 Straßenzüge einer Stadt. Tief unter dem Meer. Das U-Boot taucht auf. Es hat einen goldenen Turm, der 3 Stockwerke hoch ist. Eine Klappe geht auf und heraus kommt der Kapitän, Hackbart Selin. Groß, mit langen, blonden Haaren und einem scharfen Blick. Der junge Karl Koch ist sofort fasziniert, als er von Hackbart und seinem goldenen U-Boot in einem Roman liest. Hackbart ist die Hauptfigur in Illuminatus, ein Kultbuch der 80er. Geschrieben unter Drogeneinfluss handelt es in einer überzeichneten Science-Fiction-Welt von Weltverschwörungen und Kämpfen gegen Geheimbünde.
Er fühlte sich halt durch die Literaturbeschreibung des Helden in seinem goldenen Unterseeboot und gegen die Mächte, die die Welt beherrschen, die Gruppe der Illuminaten und so, fühlte er sich wohl in der Rolle dieses Anti-Helden eigentlich, der gegen die Weltherrschaft einer elitären Clique vorgeht.
Als Karls Vater dem 14-jährigen Sohn das Buch schenkt, ahnt er nicht, welche Bedeutung es für Karl bekommen wird.
Das entsprach auch seiner Weltanschauung. Ich bin Anti, ich bin links auch, ich bin alternativ und ich will was tun gegen die Eliten dieser Welt. Und ich glaube, er hat das auch geglaubt. Also meiner Meinung nach hat er das wirklich geglaubt, dass das so ist, dass die Welt so gestrickt ist.
Das Gefühl, aufbegehren zu müssen, entwickelt Karl früh in einem Elternhaus, in dem es viele Probleme gibt. Die 80er sind auch noch die Zeit, in der Kinder zwischen Biedermeier-Möbeln mit Spitzendeckchen groß werden. Eine stickige Atmosphäre. Auch bei Karl in Hannover.
Alles, was man so gehört hat oder was er auch nur angedeutet hat, muss das eine sehr autoritäre Familienverhältnisse gewesen sein, gerade sein Vater.
Karl ist 11 Jahre alt, als seine Mutter an Krebs stirbt. Sein Vater ist nicht fähig, Trauer Raum zu geben. Karls ältere Schwester unternimmt sogar einen Selbstmordversuch. Während der Vater sich dem Alkohol hingibt, werden Karl und seine Schwester mit ihrem Schmerz allein gelassen.
Mit seinem Vater, da hat er nicht viel drüber erzählt. Das war ein Trauma bei ihm, da hat auch keiner nachgefragt.
Karl flüchtet sich in Fantasie- und Romanwelten. Es fällt ihm schwer, Imagination und Realität auseinanderzuhalten. Was er in Romanen liest, fühlt sich für ihn ebenso echt an wie das, was um ihn herum geschieht. Mit 16 kifft er viel und nimmt Beruhigungstabletten. Karl ist erst 18, als er zum Vollwaisen wird. Sein Vater stirbt 1983, wie die Mutter an Krebs. Was bleibt? Viel Schmerz. Und ein großes Erbe. 100.000 D-Mark. Was heute etwa 250.000 Euro entsprechen würde.
Kann man natürlich viel anfangen. Es hat ihm freies Leben ermöglicht. Er musste nicht arbeiten. Er konnte eigentlich machen, was er wollte. Er konnte, ich glaube, einen Rechner, glaube ich, hat er sich davon gekauft gehabt. Also das hat ihm eigentlich ermöglicht, seine Freiheit auch, wie er meinte, seine Freiheit genießen zu müssen oder ausleben zu müssen. Das hat es ihm ermöglicht, auf alle Fälle, eine Zeit lang.
Karl hat plötzlich keine Grenzen mehr. Jedenfalls fühlt es sich für ihn so an. Er kann sich kaufen, was er will. Vor allem Computertechnik und Drogen. Er hat sogar einen Laptop. Eine echte Seltenheit in den 80ern.
Da hat er seinen Laptop unten aufgemacht und da hatte er ein so großes Stück Haschisch drin, wie ich es noch nie in meinem ganzen Leben gesehen hatte. Das war so, also das, damit hat er seine finanzielle Potenz gegenüber mir belegt.
Pengo ist beeindruckt. Und Karl? Der tut alles, um sich nicht einsam zu fühlen. Geht auf Großdemos, engagiert sich in Theatergruppen, organisiert Konzerte, gründet den Hackertreff. Die beiden Hannoveraner, Hackbart und Urmel, sehen sich hier regelmäßig. Pengo kommt ab und an aus Berlin vorbei. Hier kommen die drei abseits von Online-Chats zusammen.
Pengo war schon deutlich enger an Karl dran, deutlich enger. Aber ob Freund, ich weiß nicht, ob er wirklich Freunde hatte. Also, wenn dann nur ganz wenig.
Sind Hackbart, Urmel und Pengo Freunde? Vielmehr sind sie drei junge Männer, die sich gegenseitig anstacheln. Mit nur 17 Jahren ist Pengo der jüngste von ihnen. Doch als hochbegabter Junge hat er bereits die Schule abgeschlossen und studiert in West-Berlin Informatik. Wenn er nicht gerade in der Uni sitzt, hockt er zu Hause an seinem Computer und hackt. Allerdings ist er nicht zufrieden mit seinen technischen Voraussetzungen.
Also irgendwann habe ich halt gemerkt, dass die irgendwie ein bisschen arm sind, diese ganzen Homecomputer.
Tatsächlich sind die Homecomputer der 80er Jahre nicht vergleichbar mit denen, die wir heute nutzen. Zum Beispiel ist es auf dem von Pengo nicht einmal möglich, etwas abzuspeichern.
Da hatte ich dann zu Hause nur ein Terminal und ein Modem und konnte nichts abspeichern und habe quasi nur online gelebt. Hatte viele Zettel, die irgendwie immer kreuz und quer vollgeschrieben waren. Und dann ab und zu mal habe ich irgendwie aus den drei aktuellen Zetteln wieder einen gemacht und den Rest weggeschmissen.
Was Pengo online findet, notiert er per Hand. Ihn interessiert vor allem die Programmiersprache selbst. Er will wissen, wie die Systeme zusammengesetzt sind und funktionieren. Denn Pengo hat immer mehr Lust, selbst aufwendige Computerprogramme zu schreiben.
Also das Erzeugen an sich macht halt Spaß. Das Erzeugen von irgendwas, was irgendwas tut, das macht mir halt Spaß. Und das hat mir damals Spaß gemacht.
Pengo will die Computersprache Basic lernen. Besonders fasziniert ist er von einem Computer, auf dem alles Wissen abrufbar ist, das ihn interessiert.
Es gibt also auch echt schärfere Computer, die einfach schärfer sind. So schneller und so erwachsener. Und deswegen bin ich auf diese Vexen so abgefahren, weil die gab es relativ viel. Man konnte sich, also im Dart XP war es immer relativ einfach, mal irgendwo eine zu finden, wo man einen Gastaccount nutzen konnte oder auch mal irgendwie einen Systemaccount hatte.
Vexen. Das sind Computer so groß wie Kleiderschränke. Mit ungeheurer Rechenleistung. Bis zum Jahr 2000 werden sie hergestellt und in großen Instituten verwendet. Wie zum Beispiel dem Kernforschungszentrum CERN in der Schweiz. Und wenn man dort nicht nur auf Servern ein paar Nachrichten austauschen will, sondern wirklich an das rankommen, was auf den Festplatten liegt, dann braucht man einen Schlüssel.
Da irgendwie Accounts von irgendwelchen Wissenschaftlern, hat man die Mails durchsucht, herausgefunden, dass irgendjemand anders das Passwort für den CERN-Account geschickt hat und dann gab es wieder einen CERN-Account, dann können wir wieder mit CERN rumfummeln.
Pengo durchforstet das System. Sucht nach Nachrichten, in denen Wissenschaftler vom CERN Passwörter und Usernamen tauschen. Und wenn er welche findet, notiert er sie auf einem Post-it. Und kommt unter falschem Namen an die Informationen, mit denen er besser versteht, wie das System programmiert ist.
Das CERN war der europäische, Hauptknoten. Also im CERN, da standen irgendwie Hallen voll mit den dicksten Wechsen und da war immer Sabba Sabba.
Es sind die 80er. Nicht mal in den größten Institutionen rechnet jemand damit, dass talentierte Computernerds sich in ihren Systemen herumtreiben könnten. Während Pengo in Berlin an seinem Rechner verzweifelt, hat Urmel in Hannover deutlich bessere Voraussetzungen.
Zu dem Zeitpunkt hatte ich keinen eigenen Rechner, aber wir hatten dann in der Firma Anlagen und wir hatten da auch besseres Equipment, also bessere Modems und alles. Und dann habe ich von der Firma halt aus gehackt damals, in der ich war.
Feierabend. Während die Kollegen nach Hause gehen, bleibt Markus in der Firma. Steckt sich eine Zigarette an und wird zu Urmel, dem unaufhaltbaren Hacker mit dem niedlichen Namen.
Ich war ja als Entwickler bei der Firma Focus, damals Focus Computer GmbH, angestellt. Und wir hatten halt Arbeitszeiten, wie wir wollten. Wir hatten Zugang zu der Firma Tag und Nacht und damals keine Freundin mehr und so. Wir haben gearbeitet und dann nachts mal sind wir länger da geblieben. Und inwieweit die Kollegen oder mein Chef damals schon genau wusste, was ich tue oder so, lasse ich mal dahingestellt. Es waren so auf so Goldgräberzeiten auch in der Softwarebranche, ne? Viel gearbeitet, viel geraucht, ganz ungesund ernährt.
Urmel bewegt sich wenig. Sein Sport ist das Hacken.
Gegen Limits zu arbeiten, das ist für mich visionär, ne? Und das war damals halt der nicht legale Teil an der ganzen Sache, halt versuchen, in fremde Rechner reinzukommen. Das war so meine Vision, das zu schaffen, ne? Das fand ich super spannend, wieder Limits ausprobieren, ne? An den Militärrechner hatte sich hier aus Deutschland noch keiner rangewagt.
In Amerika gibt es etwa das MILNET, das Netzwerk, in dem die Rüstungskonzerne und das Verteidigungsministerium der USA miteinander verbunden sind. Das nimmt Urmel ins Visier.
Jeder Computer repräsentiert ja eine Entity, eine Institution, ob das nun privat oder Firma oder Government ist. Und natürlich ist ein Hacker jemand, der gegen diese Entität, indem er den Computer hackt, arbeitet er gegen diese Entität. Und die Entität kann eine Privatperson, ein Unternehmen oder Government sein.
Nacht für Nacht hackt sich Urmel über den Atlantik in amerikanische Militärnetze. Alles, um Pengo und Hackbart zu beeindrucken. Vor allem Hackbart, der zwar gut darin ist, sich als Top-Hacker darzustellen, der aber längst nicht so eifrig bei der Sache ist wie Urmel.
Karl halt fehlte die IT-Affinität halt an vielen Stellen. Karl war penetrant und so. Was das Hacken betrifft, das kann ich alleine besser. Da brauche ich Karl nicht zu.
Stolz präsentiert Urmel, Hackbart und Pengo, was er geschafft hat.
Da hatte ich auch Zugänge für Karl gemacht und für Pengo. Die haben sich dann da auch rumgetrieben.
Hackbart und Pengo sind beeindruckt. Urmel hat ihnen die Tür zum amerikanischen Militär geöffnet. Und er wurde nicht entdeckt. Glauben sie zumindest. Doch, nicht die Regierung und auch nicht das Militär kommen den Hackern auf die Spur. Sondern ein verrückter amerikanischer Professor mit wirrer Frisur.
Ich jagte einen neuen Typ von Verbrecher. Einen Hacker. Er schlich sich in Militärcomputer ein und stahl Geheimnisse. Für einen Wissenschaftler war das verwirrend. Doch letztendlich war es die Wissenschaft, die den Ausweg zeigte.
Dieser Wissenschaftler wird bald alles tun, um die Hacker zu finden, die es wagen, über sein Computernetzwerk in das des US-Militärs einzubrechen. Und dann wird er die Geheimdienste mobil machen. Hier beginnt die Jagd, die letztlich zu Karl Kochs Tod führen wird. Der Name des Jägers? Dr. Clifford Stoll. Für Freunde? Cliff. Ein echter Cliffhanger also. Superhacker im Netz der Geheimdienste ist eine Produktion der Wake World Studios im Auftrag von Podimo. Hostin Vreni Frost. Autor Christoph Mathieu. Interviews und Regie Lukas Hoffmann. Recherche Benjamin Braun. Redaktion Anna Müller-Leile. Sounddesign Fabian Scheffler. Covergestaltung Tim Schöll. Marketing Podimo Maybrit Döge, Bianca Dumschat und Sarah Döbel. Executive Producer Podimo, Juliane Rinne. Producer WakeWord, Annabel Rühlemann. Executive Producer WakeWord, Ruben Schulze-Fröhlich und Christoph Falke. Interviewgäste, Hans Hübner alias Pengo, Markus Hess alias Urmel. Voice-over Clifford Stoll, Patrick Stamme. Ein großer Dank geht an die beiden Interviewpartner Hans Hübner und Markus Hess, die für diese Produktion ihre Erinnerungen mit uns geteilt haben. Alle Zitate von Clifford Stoll sind seinem Buch Kuckucksei entnommen, erschienen im Fischer Verlag 1990.